Zum Rendezvous mit Wissenschaft und Lebensalltag. Hier ist eine neue Folge von Blickpunkt Erziehung, dem Podcast mit Iris van den Hoeven.
Ein herzliches Hallo, heute wieder einmal eine Folge aus dem ABC-Podcast-Projekt. Ich freue mich, dass wir uns heute mit dem Buchstaben G auseinandersetzen. Wir legen los. Ich starte einmal mit meinem Impuls G wie Geduld. Mir begegnen ganz viele Eltern, die sich von mir gern so eine Dose randvoll gefüllt mit Geduld abfüllen lassen würden, weil sie sagen, ich habe einfach keine Nerven mehr und ich wäre so gern geduldiger und ich ärgere mich über mich selbst, wenn ich dann wieder einmal übersehe, dass meine Zündschnur zu kurz ist und uns nicht viel mit geduldig sein ist. Warum ist es denn so schwer für uns, geduldig zu sein? Auch für uns Eltern natürlich, aber auch im Allgemeinen können wir sagen, wir alle bringen ja eine bunte Palette von Persönlichkeitsmerkmalen mit und das ist so einer von drei Aspekten, die es uns mitunter erschweren, geduldig zu sein. Wenn wir also diesen ersten Aspekt der Persönlichkeit, die uns da mitunter vielleicht ein Beinchen stellt, wenn es ums Geduldigsein geht, anschauen, dann kommen wir nicht umhin, einen Blick auf die Persönlichkeitsforschung zu werfen. Der Begriff, die Bezeichnung der Persönlichkeit ist ja sehr stark von unseren alltäglichen Erfahrungen gefärbt. Und bei der Begriffsbestimmung gibt es, wenn auch nicht unbedingt eine einheitliche Definition, so doch einen recht breiten wissenschaftlichen Konsens mittlerweile. Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, Persönlichkeit zu messen, entwickelt. Heute besteht bei den meisten ForscherInnen ein Konsens zur Erfassung der Persönlichkeitsstruktur und es wird diesbezüglich vorwiegend mit dem Modell der fünf Faktoren gearbeitet, dem Big Five. Ein ganz renommiertes Modell, das auch in zahlreichen Studien gestützt wird, bei denen die Big Five als Persönlichkeitsindikator erfasst werden und wurden. Um was handelt es sich bei diesen großen fünf? Also wir sind jetzt nicht auf Safari und demnach handelt es sich nicht um Elefanten, Nashörner, Kaffern, Büffeln, Löwen und Leoparden, die von Großwildjägern aufgrund ihrer Gefährlichkeit oder aufgrund der Herausforderung, sie zu jagen, ausgewählt wurden, sondern es handelt sich in diesem Kontext um fünf Dimensionen der Persönlichkeit, nämlich der Extraversion, der Offenheit, der Verträglichkeit, dem Neurotizismus und der Gewissenhaftigkeit. Und diese fünf Dimensionen können wir uns so vorstellen, jeder von uns ist in einer gewissen Art und Weise extravertiert, offen, verträglich, neurotisch oder gewissenhaft. Und wie so bei einem Mischpult in einem Radiosender ist eben bei dem einen die Extraversion ganz aufgedreht. Das sind dann die ganz geselligen, die lebhaften, kontaktfreudigen, gesprächigen oder eben auch ganz zurückgedreht, also nur schwach ausgeprägt. Das sind dann eher die zurückhaltenden, reservierteren unter uns, die stilleren, schweigsameren und zurückgezogenen. Das Gleiche gilt für die Offenheit. Da gibt es welche, die sind ganz besonders neugierig und interessiert an neuen Erfahrungen, an Erlebnissen und an Eindrücken, die besonders ästhetisch und künstlerisch interessiert sind, fantasievoll und wissbegierig. Und dann gibt es eben auch den entgegengesetzten Pol, der sich dadurch auszeichnet, wenn ich besonders konservativ an festen Ansichten festhalte und wenig Interesse an Neuem zeige. Bei der Verträglichkeit, wenn diese Dimension bei mir sehr stark ausgeprägt ist, dann bin ich sehr vertrauensvoll und freimütig, vielleicht auch eine Spur weg altruistisch und bescheiden und gutmütig. Ich bin eher nachgiebig und freundlich. Und da merken wir schon, hat Geduld viel Raum. Umgekehrt könnte es aber auch sein, dass ich eher kühl, kritisch und misstrauisch bin und eher dazu neige, andere zu kritisieren. Eine weitere Dimension ist der Neurotizismus. Hier geht es darum, wenn ich das ganz stark in meiner Persönlichkeitspalette wiederfinde, dann bin ich besonders ängstlich und reizbar, sehr impulsiv, vielleicht auch unsicher, besorgt, nervös, mitunter sogar feindselig und habe auch ein bisschen die Neigung, depressiv und besonders verletzlich zu sein. Und da merken wir schon, wird es eher schwierig, geduldig zu sein. Könnte aber auch sein, dass ich hier den entgegengesetzten Pol besetze und besonders entspannt und ausgeglichen und gelassen bin. Und mir natürlich auch leichter tut, geduldig zu sein. Und dann ist da noch die Gewissenhaftigkeit am Persönlichkeitsmerkmal, gekennzeichnet durch Ordnungsliebe, Pflichtbewusstsein, Leistungsstreben, zielstrebig, ausdauernd, sorgfältig und zuverlässig zu sein. Ich bin dann ganz genau und vielleicht eher leistungsorientiert, werde auch als sehr kompetent und diszipliniert und pflichtbewusst wahrgenommen. Aus meiner Erfahrung mit Eltern ist das ein Persönlichkeitsmerkmal, das in ganz vielen Aspekten uns durchs Leben trägt und für Struktur und ganz viel Halt auch und Durchdachtheit im Familienleben sorgt, also ganz wichtig auch ist und zugleich es oft schwer macht, dann geduldig mit anderen zu sein. Oder auch geduldig mit mir selbst zu sein. Der entgegengesetzte Pol wäre der eher nachlässige, gleichgültige und vielleicht auch unbeständige, klingt jetzt sehr negativ. An und für sich sind diese Dimensionen nicht zu bewerten, denn es gibt für jede Lebenslage eine ganz bestimmte Grundeinstellung sozusagen, die vielleicht da jetzt besser funktionieren würde wie woanders. Und ich finde ja auch, dass solche Modelle auch ein bisschen so was Determinierendes haben, denn ich könnte ja dann sagen, ups, wie bin denn ich gestrickt? Oje, ich bin neurotisch, ja, da wird es nichts damit, die Welt zu erobern. Studien deuten auch darauf hin, dass Persönlichkeitsentwicklung unter genetischen Einflüssen erfolgt, aber eben auch unter umweltbedingten Einflüssen. Und es gibt auch eine Zwillingsstudie zu den genetischen und umweltbedingten Einflüssen auf die Persönlichkeit und die stellt schon einen wesentlichen genetischen Einfluss auf die Ausprägung der Big Five fest. Aber die Feststellung, dass diese Persönlichkeitsmerkmale ein ganz deutliches Maß an Erblichkeit in sich tragen, schreit förmlich nach einer entwicklungspsychologischen Perspektive. Und da sehen wir, dass im Kontext von Erwachsenenbildung und Persönlichkeitsentwicklung durchaus Potenzial besteht, beispielsweise eben in gut evaluierten Bildungsmaßnahmen zur Optimierung und Förderung von Problemlösefähigkeit oder auch der Stressbewältigung. Da könnten wir noch vieles dazu sagen. Sprich, erster Schritt ist einfach mal hinzuschauen, wie ist denn so meine Persönlichkeit? Bin ich da vielleicht eher jemand, der schnell ungeduldig wird? Erster Schritt ist immer das Erkennen und da kann auch gut daran gearbeitet werden. Wir können ganz viel in unserem Leben auch gestalten. Und ja, das ist Wesen von jeder ressourcenorientierten systemischen Haltung. Und um es nicht unerwähnt zu lassen, selbstverständlich macht es einen Unterschied, wenn unser Baby im Gepäck mit seinem Persönlichkeitstöpfchen in unsere Familie kommt, welche Erfahrungen es dann auch macht. Selbstverständlich wirkt sich das auch darauf aus, wie geduldig kann mein Kind später auch sein mit sich und mit anderen und auch auf all die anderen Persönlichkeitsmerkmale, die uns manchmal wahre Stützen und manchmal so kleine, auf tirolerisch gesagt, Haxelsteller sein können im Leben. Ja, und beim Haxelsteller sind wir schon beim zweiten Aspekt, der uns vielleicht ein Haxel stellt, wenn es darum geht, geduldig zu sein, nämlich, dass wir als Menschen einfach wahre Optimierungstiere sind. Es gibt die Wesensgattung Homo schon an die 2,8 Millionen Jahre und durch diesen Optimierungstrieb sind wir heute da und so, wie wir sind. Also ganz viel Fortschritt ist geleistet worden. Wir sind sehr gut trainiert, darin Fehler zu entdecken, Fehler auszumerzen, etwas besser zu machen. Und das ist auch ein Antrieb und das ist auch nicht unbedingt etwas, was jetzt schlecht wäre, sondern im Kontext von Geduld ist es sicher was, was es uns oft mal erschwert. Und der dritte Aspekt, der unser Geduldsreservoir permanent abgräbt, ist eben auch unsere Gesellschaft, in der wir von klein auf gedrillt werden, auf schneller, besser, mehr. Und in der jetzt langsam erkannt wird, dass alles seine Zeit braucht und wer an beiden Enden brennt, halt doch schnell ins Burnout kommt, was auch teuer wird für die Gesellschaft. Nicht nur unangenehm für die Betroffenen, um es mal sehr sachte auszudrücken, sondern auch teuer wird. Und da kommt jetzt zunehmend diese Bewegung in Richtung Achtsamkeit. Und auch da dürfen wir gut aufpassen, dass, wenn es um Achtsamkeit geht, dass das nicht schon wieder eine Kompetenz wird, etwas, was zu leisten wäre und dann sich Menschen in Achtsamkeitsworkshops treffen mit dem Ziel, noch achtsamer zu sein wie die anderen. Und das wäre dann eine Spur weg Paradox und im Blick zu behalten. Warum spielt Geduld überhaupt so eine große Rolle, wenn es darum geht, Kinder gut zu begleiten? Das kindliche, kleinkindliche Gehirn ist von seiner Ausreifung her noch gar nicht in der Lage, sich da unseren zeitlichen Anforderungen anzupassen, durch zeitliche Dimensionen zu switchen, Begrifflichkeiten wie beeil dich schnell jetzt, wir gehen gleich, das sind alles zu Beginn Worthülsen, die überhaupt erst noch mit Bedeutung gefüllt werden müssen. Und zudem ist das nicht nur ein Unvermögen von jungen Kindern, sondern es ist wie alles in unserer Entwicklung auch gut begründet, denn Kinder lernen beinahe ununterbrochen und ihr Gehirn nutzt eben seine Ressourcen für all die Erfahrungen im Hier und Jetzt, die einfach Grundlage sind für all die Vernetzungen im Gehirn. Zu dem Thema gibt es auf meiner Website einen Beitrag, die Entwicklung des kindlichen Zeitgefühls, und dazu gibt es auch Podcast-Folgen. Einfach da mal schauen, die eine Folge heißt Mein Kind trödelt und die zweite Folge heißt Mein Kind trödelt immer noch, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also gern da mal hineinschauen. Was wäre noch ein Impuls, den ich gern geben möchte? Kinder brauchen Gelassenheit. Das ist schon sehr verwandt, auch mit Geduld. Und die profitieren natürlich davon, wenn Eltern sie auch einfach mal lassen können. Selbstverständlich gibt es auch da wie bei jedem Weg einen Abgrund, vielleicht rechts und einen links. Es gibt Eltern, die zu viel lassen, die einen permissiven Erziehungsstil leben. Es gibt auch einen verwahrlosenden Stil. Zugleich gibt es heute sehr stark dieses Phänomen auch in unseren Breitenkreisen, dass Kindern ganz wenig Entwicklungsraum gelassen wird. Kinder brauchen aber auch Gelassenheit, die brauchen gelassene Eltern, Eltern, die sie so viel wie möglich selbst machen und ausprobieren lassen, selbst mal was entscheiden lassen. Teilhabe, ein Riesenbegriff. Ich habe gerade gestern einen Vortrag gehalten zum Thema Selbstwirksamkeitserwartung, die sich eben auch im Grunde nur dadurch entwickeln kann, dass ich selbst was bewirken kann, selbst etwas meistern kann, Herausforderungen bewältigen kann. Gibt auch noch andere Quellen, aber das ist schon mal nach dem Konzept der Selbstwirksamkeit so die erste und wichtigste Quelle. Und wenn wir wie im Sinnbild zuerst Erziehung, die Begleitung von Kindheit als einen breiten Weg uns vorstellen, dann gibt es eben diesen Abgrund oder diese Böschung, wo Kindern kein Raum gelassen wird, weil wir ganz genau wissen, was gut für sie ist und weil wir vielleicht sehr autoritär mit unseren Kindern umgehen. Und dann gibt es eben auch die andere Seite des Weges, die ich schon angesprochen habe, wenn es um Vernachlässigung geht oder auch um einen Erziehungsstil, bei dem es keine Struktur, keine Richtlinien gibt. Und da sind wir jetzt bei dem nächsten Begriff, den ich heute zum Buchstaben G einbringen möchte, wo es keine Grenzen gibt und auch die Eltern ihre eigenen Grenzen nicht, sich gar nicht trauen, oft sie wahrzunehmen oder sie oft schon einfach gar nicht mehr spüren. Womöglich haben sie auch die Erfahrung gemacht, dass über ihre Grenzen schon in ihrer Kindheit ständig gestiegen wurde und dann ist es nur ein Überlebensmechanismus, das auf Dauer nicht mehr zu spüren. Womöglich haben sie aber auch ein dauerhaft schlechtes Gewissen und trauen sich deshalb einfach auch nicht mal Nein zu sagen, wenn ihnen was zu viel wird. Und auch da, das ist was, wo wir ganz gut miteinander auch arbeiten können, wenn es darum geht, wie spüre ich denn meine Grenzen und wie wichtig ist das auch für mein Kind, dass ich eben nicht immer wie so ein erleuchteter Yogi lächle und alles abnick, sondern schon sehr wohl zeige, hier ist meine Grenze überschritten. Wenn ich da jetzt mal ganz schnell auf meine Podcast-Plattform gehe, ich weiß, das Thema habe ich wirklich oft angesprochen, dann schaue ich mal die Folgen, wo es dazu sicher einiges zu hören gibt. In der Folge 6 Freiheit und Verantwortung kommt das Thema zur Sprache. Natürlich auch in der Folge 14 nett Nein sagen. Und in der Reihe, was Kindern gut tut, gibt es dazu eine eigene Folge, die Folge 17, Wertschätzung und Grenzsetzung. Ganz sicher auch in der Folge 18 zu den lebensnahen Vorbildern wird das Thema angesprochen. Und in der Folge 21 konsequent sein, Fragezeichen. In der Folge 22 von Ohnmacht zum Machtkampf. Dann gibt es ein Beispiel zur Sparte hingehört und nachgefragt, in der ich auf die Frage von einer Mama einer 18 Monate jungen Tochter eingegangen bin. Und da ist es gegangen um den Geduldsfaden, der täglich zum Reißen gespannt wird. Und auch da ist sicher einiges drin. Folge 29, mein innerer Krug. Eine Folge, die auf die vorangegangene Folge, die Folge 28, Kochtopf der Gefühle aufbaut. Und da haben wir uns damit auseinandergesetzt, was wir dazu brauchen, damit wir Kinder mit herausfordernden und oft überwältigten Gefühlen gut begleiten können. Auch da wird sicher auf die Grenzen der Eltern eingegangen. Im Übrigen bieten wir immer wieder das Webinar zum Thema wütend, ängstlich, traurig, Kinder bei starken Gefühlen begleiten an. Und auch nächste Woche, das ist dann Dienstag, der 5. Juli 2022, gibt es dazu ein Webinar, das schon seit Wochen mit über 100 Plätzen ausgebucht ist. Und wir haben uns daher entschieden, einen Zusatztermin im September anzubieten. Da sind jetzt einige von der Warteliste schon rüber gehüpft auf die Anmeldung. Und wer da noch gern dabei sein möchte und diesen Podcast früh genug vor dem September 2022 hört, kann sich da gerne auch noch anmelden online. Infos dazu finden sich immer auf meiner Website. Ich leite dann in den Beiträgen immer auf die Veranstalter-Website über, denn ich biete ja für verschiedene Veranstalter auch Webinare an und andere Präsenzveranstaltungen. Damit eben diese Folge heute dann nicht so sehr lang wird, möchte ich es hierbei belassen. In Folge gibt es jetzt erst nochmal die Beiträge von Ihnen, und zwar in der Reihenfolge zuerst die anonymen und dann schauen wir uns an, was alles auf Facebook angekommen ist zum Buchstaben G, und wir beschließen dann wie üblich mit Instagram. Das ist dann immer ein eher kürzerer Teil, auf Insta sind wir noch ein bisschen kleiner. An der Stelle auch ein Danke an alle, die die Inhalte von Blickpunkt Erziehung so schön weitertragen. Es sind wirklich jedes Monat zigtausende von Interaktionen, die getätigt werden, und das trägt natürlich dazu bei, dass Blickpunkt Erziehung ganz toll wachsen kann und diese Inhalte einer liebevollen und gewaltfreien Erziehung, bei denen ich mich wirklich bemühe, dass ich sie auch fachlich fundiere mit dem Lebensalltag von vielen Eltern, die mir in meiner Arbeit begegnen, verknüpfe, ganz viele Menschen auch erreichen und damit direkt im Leben von vielen Familien und von vielen Kindern wirken können. Ein herzliches Danke also dafür und dann würde ich sagen, legen wir los. Denkimpulse einer glücklichen Kindheit. Funken, die den Blick in womöglich noch kaum geschaute Ecken erhellen, neue Perspektiven eröffnen. Und oft ist es nur ein kleiner Perspektivenwechsel, der uns völlig neue Welten eröffnet. Und so legen wir, offen und erwartungsvoll, ein feines, federleichtes Lächeln auf unser Herz. Wir werden, wenn wir denn mögen, wunderbare Seiten an unserem Kind und unseren Möglichkeiten, es liebevoll zu begleiten, entdecken. Heiter und frei, leicht, beschwingt und zuversichtlich. Was wurde anonym zugeschickt? Geh wie gut, gut ist gut genug. Ich sage auch immer gerne, gut genug ist das neue Perfekt. Dann steht da auch noch gerecht. Ja, das lohnt sich oft mal da genau hinzuschauen. Wie gerecht sind wir denn auch bei Kindern? Und wie sehr erwarten wir, dass Kinder gerecht werden, die sich da naturgemäß viel schwerer tun, um sich in andere hineinzuversetzen? Zum Teil ist es auch noch gar nicht möglich, kognitiv. Aber selbst Erwachsene sind selbst oft sehr ungerecht. Ganz besonders bemerkenswert, wenn Kindern vorgelebt wird, die Größeren, die Erwachsenen, die sagen, wo es lang geht und die fahren über andersdenkende, jüngere Menschen einfach drüber hinweg. Und zugleich wird es aber dann sehr wohl geahndet, wenn wir am Spielplatz sehen, dass die Kinder, die vielleicht ein, zwei Jahre älter sind, was sie gelernt haben, was ihnen vorgelebt wird, auch anwenden bei den jüngeren Kindern, bei denen sie die Großen sind. Sehr spannend und sicher lohnenswert, da einmal genau hinzuschauen. Geschätzt, also dieses wertgeschätzt, sich geschätzt fühlen, dann gemeinsam, das ist natürlich was Wunderschönes, weil es verbindet, gemeinsam eine Familie sein, eine Freundschaftsgruppe sein, eine Schulklasse sein oder eine Kindergartengemeinschaft sein. Dann groß denken und großes machen, gleichwürdig, ein, wie ich finde, ganz wunderbarer Begriff, den ich jetzt vom Bauch her dem Jesper Juhl auch zuordne. Ich glaube, der hat Gleichwürdigkeit hier ganz groß herausgestellt. Gesprächsbereit, wenn es unsere Nerven auch zulassen, ganz wichtig, auch gut da auf uns zu schauen. Aber die Grundhaltung sollte einfach eine gesprächsbereite sein. Manchmal geht es gerade nicht, aber die Grundhaltung ist ganz häufig eben eine, weil ich sag. Und das ist keine gesprächsbereite. Dann Grenzen wahren, haben wir heute auch schon gehabt. Glücksmomente erleben. Gatschen lassen, sie schreibt in Klammer Matschen für alle, die aus einem anderen breiten Kreis kommen und die Begrifflichkeit nicht zuordnen können. Gesundheit, ja. Das gehört zu einer guten Kindheit und zugleich ist Gesundheit häufig genau das, was nicht ist. Gerade wenn wir uns anschauen, Kinder, die so in die Krabbelgruppen in den Kindergarten gehen, die völlig jede Woche einen neuen Virus ausprobieren, einen neuen Schnupfenvirus ausprobieren. Und dann gibt es natürlich auch Kinder, die nicht gesund auf die Welt kommen. Und auch da kann die Kindheit was ganz Wunderbares sein. Also Gesundheit sollten wir nicht, wenn sie nicht vorhanden ist, als Ausschlusskriterium für Glück verwenden. Und dazu möchte ich gerne einen Kommentar einschieben. Ein paar ganz wertvolle Gedanken, die mich per E-Mail erreicht haben zum Thema Gesundheit, das mich erreicht hat an dem Tag, an dem ich den Buchstaben X abgefragt habe. Und da wurde X wie gesund kommentiert. Also auch da Gesundheit als was ganz Wichtiges für eine glückliche Kindheit. Und da hat mir eine Hörerin und eine Begleiterin auf Social Media geschrieben, Mit Begeisterung lese ich beim ABC einer glücklichen Kindheit mit und steuere auch mal was bei. Heute ist das X an der Reihe und öfters wurde mit gesund kommentiert. Ich möchte hierzu etwas ergänzen. Leider ist es nicht allen Kindern vergönnt, gesund zu sein. Aber auch Kinder mit Erkrankungen oder körperlichen, geistigen Beeinträchtigungen erleben eine glückliche Kindheit. Als betroffene Mama eines 4-jährigen Sohnes weiß ich, wie schwer das manchmal sein kann, dem gerecht zu werden und die Kinder Kinder sein zu lassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie den Aspekt, dass Gesundheit sicherlich vieles einfacher macht und der Wunsch aller Eltern ist, aber auch erkrankte Kinder eine glückliche Kindheit haben sollen, aufgreifen könnten. Und dann nimmt sie noch Bezug auf einen Kommentar von mir, in dem es mir wichtig war, Kinder eben nicht mit dem Etikett behindert zu versehen. Danke auch für Ihre Antwort auf den Kommentar besondere Kinder und die Aussage der Kommentatorin, dass jedes Kind besonders ist, was in der Grundannahme auch völlig stimmt und jedes Kind sein darf. Behinderte Kinder und Menschen sind beeinträchtigt, aber hindern und Hindernisse aufstellen, das machen wir als Gesellschaft. Daher mag ich diesen Stempel und das Wort behindert nicht. Und ich denke, so geht es vielen Eltern mit einem besonderen Kind. Ich wollte dies nicht öffentlich kommentieren, da ich auch nicht den Eltern nach dem Wunsch auf Gesundheit gerade in diesen Zeiten vor den Kopf stoßen möchte. Aber vielleicht ist es ja ein Thema für den Podcast, diese verschiedenen Blickwinkel zu betrachten. Vielen Dank für Ihr Engagement. Ihre Webinare besuche ich sehr gerne. Ja, vielen lieben Dank für diese E-Mail, die mir zugesandt wurde, die ich hier natürlich heute sehr gerne vorlese. Dieses Thema, woher kommt Behinderung und die Behinderung ist nicht dem Menschen zuzuordnen, sondern behindern tut die Gesellschaft, indem sie ausschließt, indem sie vielleicht auch baulich Menschen, die nur mit dem Rollstuhl über eine Treppe kommen, ausschließen. Und da gibt es für jede besondere Herausforderung einen und mehrere Holpersteinchen, die wir gern da den Menschen noch vor die Füße schieben. Das ist nichts, was unbekannt wäre. Ich kann mich erinnern an unzählige Stunden auf der Universität. Also das ist natürlich auch schon im wissenschaftlichen Kontext angekommen. Die Disability Studies, die Behinderung als eine Konstruktion begreifen, als eine soziale und kulturelle und historische Konstruktion, sind also so ein viele Disziplinen umfassender Wissenschaftszweig. Und die haben ihren Lauf schon in den 1980ern genommen. Und doch ist es in unsere Alltagswahrnehmung noch viel zu wenig eingegangen. Und ich finde es schön, wenn wir heute hier auch, soll ja hier auch so ein bisschen ein Schnittpunkt sein zwischen Lebensalltag und auch fachlichen Input. Finde ich es schön, wenn wir das hier auch noch einbringen. Weiter geht's auf unserer Liste. Die Monika schreibt Gartschüpfen und die Carola schreibt Geduld. Wenn ein Kind gefühlt zum tausendsten Mal etwas hinunterwirft, damit man es wieder aufheben muss, oder gefühlt zum tausendsten Mal fragt, warum. So schöne Beispiele, Carola, vielen lieben Dank. Ja, das zum tausendsten Mal etwas hinunterwerfen, das ist auch ganz spannend. Das ist eigentlich schon so ein bisschen, zum einen geht das in die Richtung Funktionsspiel. Also mal schauen, wenn ich was loslasse, fällt es immer nach unten. Es könnte ja sein, dass es irgendwann mal nach oben fällt. Und in weiterer Folge wird das dann auch gerne zum Interaktionsspiel, denn damit kann ich wunderbar den Lieblingsmenschen einbinden, wenn der das wieder aufhebt, damit ich es wieder runterschmeißen kann. Auch dazu gibt es auf meinem Blog einen Beitrag. Den habe ich mal für meinefamilie.at geschrieben, da ist er verlinkt. Der Beitrag heißt die Mein Kind schmeißt mit Wonne alles runter Phase. Genau. Und auch die Warum-Phase, das wäre für sich schon eine tolle Podcast-Folge, da könnten wir uns auch viel damit befassen, wofür die da ist, diese Warum-Phase. Ist eh schon selbsterklärend. Kinder sind wie so ausgetrocknete Schwämme, die alles dann aufsaugen, sobald sie bereit sind, sich einen Weltbezug zu bilden, ein Bild von ihrer Umwelt und wie alles zusammenhängt, dann ist Warum ein wunderbares Wort. Umgekehrt ist für uns Warum, wenn wir Kinder fragen, warum hast du das gemacht, ein absolutes Unwort, denn Kinder wissen häufig gar nicht den Hintergrund. Ja, was schreibt die Anki noch, was wir noch nicht gehabt haben? Gewaltfrei, das ist natürlich was ganz Wichtiges hier, auch auf Blickpunkt Erziehung geht es genau darum, um meine Kindheit voll von Liebe und frei von Gewalt. Gemeinsam wachsen, schreibt sie auch. Wunderbar, Eltern wachsen wirklich gemeinsam mit ihrem Kind. Auch dieses, auch ein ganz spannendes Thema, dieses Elternwerden ist ja ein Prozess. Wir alle werden zum ersten Mal Eltern und es gibt da auch ganz interessante Untersuchungen, wie Eltern Eltern sein lernen. Ein gleichnamiges Buch von der Ruth Michalek, die am Institut für Erziehungswissenschaften in Freiburg tätig ist oder war, und die hat untersucht, auf welche Art und Weise Eltern ihre neuen Aufgaben lernen und bewältigen. Das Buch ist jetzt keine leichte Kost, aber jeder, der sich da gern wissenschaftlich ein bisschen vertieft, für den ist es vielleicht ganz spannend. Sie hat im Kontext der Bedeutung von Elternsein den Schlüsselbegriff der Elternschaft, das Fremde, in mehreren Aspekten aufgefächert. Zum einen, dass Elternschaft einfach eine Veränderung auf Dauer ist, eine lebenslange, endgültige Veränderung auf Dauer. Zum zweiten, die Unvorhersehbarkeit, also Elternschaft als ein ganz unplanbarer und unvorhersehbarer Zustand. Warum? Da er nur in Interaktion mit einem Kind sich entwickelt und verändert. Dann drittens, und das spricht hier schön dieses Gemeinsamwachsen hier auch an, Lehr- und Lernparallelität. Also Eltern sind zugleich Lernende in ihrer Elternschaft und zugleich Lehrende im erzieherischen und entwicklungsunterstützenden Kontext. Und viertens die Bedeutungsvielfalt, also in der Interaktion mit anderen. Wenn ich mich jetzt mit anderen Eltern unterhalte oder mit Freunden treffe, mit ElementarpädagogInnen oder Medieninstitutionen etc., dann ist das eine vielfältige Bandbreite von Beziehungen, die Eltern haben, und sie müssen sich darin unentwegt mit den Perspektiven von Elternschaft auseinandersetzen, die vielleicht ihrer Sichtweise widersprechen oder auch bestätigen. Und der letzte Aspekt nach Michalek ist die Verantwortung, denn Eltern tragen die umfassende Verantwortung für die Entwicklung ihres Kindes oder ihrer Kinder, und die erleben diese Verantwortung auch in Hinsicht der vorhergehenden vier Aspekte, also Veränderung auf Dauer, Unvorhersehbarkeit, Lehr- und Lernparallelität und Bedeutungsvielfalt, oftmals als sehr belastend und herausfordernd und womöglich auch als erdrückend. Genau, also ganz kurzen Input dazu, sehr ein spannendes Feld. Immer wieder schön auch zu sehen, wie sich Theorie und Praxis da auch wieder verbinden, und zugleich erscheint es mir zentral, dass wir hier die Theorie nicht mit der Praxis verwechseln. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit einer Reise, die wir machen. Wir sind gut aufgestellt, wenn wir uns gut erkundigen, wenn wir wissen, wo ist diese Reise besonders schön, wo wäre der Weg vielleicht etwas gefährlich, und dass wir uns auch gut überlegen, wie möchten wir auf Reise gehen. Wir haben eine Landkarte dabei, und zugleich ist die Reise dann selbst ganz was anderes. Die ist bunter und wir werden da Umwege machen, wir werden vielleicht mal einen Zug verpassen oder etwas machen, was wir echt nicht machen wollten. Und ja, da möchte ich Sie ermutigen, dass Sie sich da jeden Tag abends auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe mein Bestes versucht, und Umwege gehören dazu. Auch das Elternsein ist nichts, was irgendwo perfekt sein müsste, und ich hoffe auch, dass es hier in diesem Podcast nie so klingt, als ob es nur diesen einen richtigen Weg gäbe. Es gibt da einen breiten Weg, auf dem jeder seine eigene Spur finden kann. Ein Indikator, dass es ganz gut läuft, dass wir gut unterwegs sind, ist meines Erachtens, dass wir merken, wir lernen dazu. Wir wachsen mit unseren Kindern mit, und auch das ein Leben lang. Weiter geht's mit der Silke. Gut gemeint ist nicht immer gut. Wenn wir eigentlich aus Liebe und weil wir es gut meinen, alles abnehmen oder auch jedes Mal ein Feuerwerk an Ablenkung veranstalten. Wenn unser Kind irgendwo traurig ist, dann, ja, dann ist es gut gemeint, aber für die Entwicklung und für unser Kind eigentlich nicht gut. Denn all die Erfahrungen und viele Herausforderungen braucht es einfach, um auch da wachsen zu können. Die Silke hat auch noch den Gänsemarsch. Der gehört irgendwo schon in die Kindheit, denn wann sind Sie als Erwachsene das letzte Mal im Gänsemarsch aufgefordert worden zu gehen? Wäre auch ein spannendes Thema hier zu diskutieren, inwieweit Gänsemarsch erforderlich ist, wenn, also ich habe da häufig die Position von Eltern und von Elementarpädagoginnen, aber auch Volksschullehrer und Lehrerinnen, die zum einen sagen, es ist ganz wichtig, dass die Kinder geordnet und still von Ort zu Ort sich bewegen, eben im der Zweierreihe anstellen. Und dann gibt es aber eben auch die Frage, wo wird das Ganze absurd, weil Kinder vielleicht einfach jetzt mal nicht still und leise gehen müssen, sondern so den Raum wechseln können oder von A nach B kommen könnten. Auch da, ich höre das dann auch oft von Lehrern, die einfach sagen, ja, das müssen Kinder einfach lernen. Wenn ich das jetzt ansage, wir eine Zweierreihe anstellen, muss das klappen. Und zugleich setzen wir hier Gehorsam voraus, was meines Erachtens nicht das Erziehungsziel sein sollte, sondern wenn Kinder verstehen, jetzt stellen wir uns in Zweierreihe an, weil die andere Gruppe gerade eine Ruheübung macht oder weil es jetzt mal ganz wichtig ist oder auch nur eine spielerische Herausforderung ist, dass wir ganz leise uns da jetzt und geordnet in den anderen Raum begeben, dann macht es Sinn. Und ich mache es nicht, weil dieses Kommando gerade abgegeben wurde. Die Silke schreibt auch noch geschützt, geliebt, glücklich, Geschwister. Haben wir heute auch schon gehabt. Gänseblümchen sammeln, Gedanken verloren. Geistesblitz, ja, Fantasie und Aha-Erlebnisse, Gemeinschaftssinn. Und dann hat sie noch einiges mehr, was wir schon gehabt haben. Die Sandra schreibt Genuss. Oh, schön, wenn Zeit für Genuss ist. Nach Friedrich Schiller gibt es diesen schönen Ausspruch, wenn nicht genießt, wird ungenießbar. Und die Sandra hat Genuss mit einem sehr erfreuten Smiley versehen, daneben hingeschrieben Gaumenfreuden, aber auch Zeit genießen im Sinne von Quality Time. Zum Thema Quality Time gibt es auch auf der Website Blickpunkterziehung einen Blogbeitrag zum Lesen. Wer da Interesse hat, schaue ich jetzt gerade schnell noch mal rein. Heute springe ich durch die Seiten. Der heißt überraschenderweise Quality Time. Der Beitrag ist ein Plädoyer für die besondere Aufmerksamkeit und auch so ein bisschen der Blick dahin, warum sie gerade heute ganz besonders wichtig für unsere Kinder ist. Denn Quality Time meint, dass eben mehr als die Quantität, die Dauer, die Anzahl der Minuten, die Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern Zeit verbringen, relevant ist. Begriff, der aus Amerika stammt, schon aus den 1970er Jahren und der zwischenzeitlich einfach fast inflationär verwendet wird und dabei leider oft missinterpretiert wird. Es geht bei Quality Time eben nicht darum, die Zeit in Disney World gemeinsam zu verbringen, sondern es geht um Zeiten exklusiver Aufmerksamkeit. Also wer da gerne mal hineinlesen möchte, ist ein kurzer Beitrag auf der Website, auf dem Blog zu finden. Dann hat noch die Uli ganzheitlich gerne Geduld, Gefahrensituationen erkennen und daraus lernen. Ganz wichtig, eben nicht alles gleich glätten und jedes Risiko aushebeln. Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, dass Kinder wohin aufklettern wollen und wir sind uns jetzt nicht ganz sicher, wir haben ein bisschen Angst, dass sie runterfallen, dann ist hier das Wort der Stunde die Risikokompetenz. Wie kann ich mein Kind dahingehend begleiten, dass es eine Kompetenz entwickelt, Risiken gut einschätzen zu können, zu wissen, wie weit kann ich klettern? Wo wird es für mich gefährlich? Wie halte ich mich fest? Schon, wo ist, wenn ich mich auf einer Stange hochziehe, mein Daumen? Wie kann ich also hier ganz bewusst mein Risiko minimieren. Und wenn wir Kinder so begleiten, statt nein, da darfst nicht drauf, weil du fallst noch runter, dann fühlen die sich auch sehr ernst genommen, wenn wir das mit ihnen gemeinsam entdecken, wie können wir eben hier Risikokompetenz entwickeln. Und dann sind die auch gerne mit dabei. Die Uli schreibt noch Garten und Gaudi, großartig sein, Größe zeigen, geliebt werden, gut schlafen. Dankeschön. Anderl schreibt, gemeinsam schaffen wir alles, Geburtstag und Geschenke und die Gartenparty. Ganz wunderschöne Beispiele. Die Nicole schreibt, gesehen werden. Ja, es ist ein Bedürfnis von nicht nur von Kindern, auch von uns Erwachsenen, dass wir gesehen werden und auch bedeutsam sind. Ich sehe dich also mit Wohlwollen und Zuversicht. Und ich sehe dich nicht nur, wenn gerade wieder mal was schief läuft oder mir nicht so gefällt. Die Margarete schreibt, das Erleben der eigenen Großartigkeit, Glück empfinden, Gras riechen und fühlen, ein Grashüpfer auf der Hand, aber auch Geister und Gespenster, ja, so dieses wohlige Gruseln, das nur wohlig sein kann, wenn es vom Kind selbst kommt und ihm nicht verordnet wird, sehen wir schon bei ganz jungen Kindern, dass die sich wohlig gruseln, wenn sie sich wo verstecken und mit uns Verstecken spielen wollen und kurz dieses gruselige Gefühl, wo kann denn jetzt die Mama, wo kann jetzt der Papa sein? Dazu braucht es ein Stück weit Sicherheit, dass ich mich überhaupt hier gruseln möchte. Die Manuela schreibt etwas, was ich auch sehr elementar finde in einer guten, glücklichen Kindheit. Das ist der Gute-Nacht-Kuss, das Gute-Nacht-Bussi. Und die Kerstin schreibt Güte und auch die Silke schreibt gütig. Wenn wir da mal zu der Wortherkunft schauen, dann kommt gütig von friedliche, wohlwollende, nachsichtige Einstellung, also verständnisvoll. Die Christine schreibt gute Gespräche, gemeinsam Garten und Gefühl. Dann die Veronika, da picke ich mir noch das Grundvertrauen heraus, das sie da hier auch erwähnt. Ja, da dürfen wir unseren Kindern sehr achtsam und sorgsam begegnen, wenn wir wissen, dass all unser Tun oder Nichttun, was an diesem Töpfchen an Vertrauen ändert, entweder es wird gefüllt oder es wird entleert und auf ein gutes Grundvertrauen baut sich eine sichere Basis auf. Und nicht umsonst ist es einer der Aspekte auch einer sicheren Bindung. Die Monique schreibt grenzenlos und glücklich, also grenzenlos im Kontext von nicht begrenzt, nicht eingegrenzt und doch sind Grenzen wichtig, wenn sie umsichtig gesetzt werden und oft müssen wir sie gar nicht setzen, weil sie ja schon ohnehin da sind. Also eine Grenze, die ich mir da so ganz kreativ überlegen muss, die ist schon so unnatürlich. Es gibt ganz klare Grenzen. Es ist eine Grenze, wenn es um die Sicherheit geht von meinem Kind. Es ist hier ein Stopp, wenn es für andere nachteilig ist. Und selbstverständlich kenne ich als erwachsene Bezugsperson meine eigenen Grenzen und kann die auch gut wahrnehmen und wahren und damit meinem Kind auch Orientierung geben. Und vergiss darüber hinaus auch nicht mal drauf zu schauen, wo überschreite denn ich die Grenzen bei meinem Kind, wenn der Brokkoli ins Kind wandern muss, obwohl das Kind das nicht möchte, dann überschreite ich hier ganz klar eine Grenze. Aber dieses, was die Monique schreibt, grenzenlos in der Kindheit, ja, dieses Gefühl, alles ist möglich, ist was ganz, ganz was Schönes. Und dann haben wir noch, also dieses Mal sortiere ich recht rigoros aus, weil es einfach so enorm viele Mehrfachnennungen sind. Die Sandra, bei der picke ich noch raus. Die Gefühlsstürme, die finde ich ganz schön. Danke, Sandra, dafür. Ein schönes Wort statt Wutanfall oder Trotzanfall, denn solche Gefühlsstürme haben oftmals gar nichts mit trotzig sein zu tun, sondern mit ganz starken Gefühlen, mit denen es erst viele Erfahrungen braucht, dass ich mit denen gut umgehen kann, dass ich auf ihnen surfen kann, denn Gefühle haben ein unglaubliches Potenzial. Die Stefanie hat ja auch das Gartschüpfen, also dieses Leben in der Natur mit allen Sinnen. Sie hat auch die gesunde Ernährung, die natürlich grundlegend ist, solange sie kein Dogma ist und es da einfach auch viele bunte Ausnahmen gibt, aber eben die Basis ist eine gesunde Ernährung, für die es eben auch ein Wissen zu gesunder Ernährung braucht. Genuss, groß werden, begleiten, Gedanken teilen, geliebt werden. Die Carina, ja, die hat ja auch Gefahren riskieren, also diese Risikokompetenz. Und die Carina hat auch noch einem Kind beizubringen, dass zum Beispiel Feuer heiß ist, ist wichtig. Aber dem Kind auch erlauben, sich dem Feuer langsam zu nähern, um zu spüren, dass es immer heißer wird, umso näher ich komme, ist genauso, wenn nicht sogar noch wichtiger. Ich würde sogar sagen, das gehört einfach dazu, zum Beibringen, dass etwas gefährlich werden kann, dass wir das nicht nur mit Worten erklären, sondern eben auch behutsam begleitet, das Kind das auch erfahren lassen, ohne dass es sich jetzt verbrennt oder in Gefahr kommt, aber eben einfach dieses Spüren, da wird es heiß oder wenn der Kaktus gerade in der Zeit, wo Kinder die Wohnung entdecken, es gibt Eltern, die stellen alles nach oben, dass die Kinder sicher sind, ich kenne auch eine Mutter, die den Kaktus beinahe stehen lässt, nach dem Motto, stich dich einmal und dann ist das erledigt. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, einem Kind das zu erklären mit Worten und dann ganz vorsichtig gemeinsam, ganz vorsichtig hinzufühlen zu diesem Kaktus, um das eben zu erforschen, wie kann ich mich so einer Pflanze nähern, ohne dass ich mich verletze. Ja, danke dafür. Die Claudia hat hier auch genug sein. So wichtig. Und bei genug sein sind beide Wörter wichtig, nämlich auch das Sein. Denn wenn ich genug bin, dann muss ich nicht ununterbrochen tun, um zu genügen, sondern ja, ich darf auch genug sein. Ich habe ja, nachdem es so eine lange Podcast-Pause jetzt gegeben hat, eine kurze Folge zwischenzeitlich aufgenommen, sich selbstverständlich sein, war die letzte Folge, selbstverständlich im Sein, wo wir auch noch auf diesen Aspekt eingehen. So, wo sind wir da? Bei der Christina, die schreibt ganz, mit ganz viel Nas, großes Herz, unter dem mein Herz. Genau, also dieses herzliche, warmherzige, wohlwollende, zuversichtliche. Damit können wir Kinder gut begleiten, liebevoll begleiten, gewaltfrei begleiten. Die Kerstin schreibt Gemütlichkeit. Wunderschön, also Gemütlichkeit, gemütlich. Zeit haben, miteinander sitzen, vielleicht dann bei einer Tasse Tee oder einem Kakao und es einfach gemütlich haben. Im Dänischen gibt es ja dieses Wort, das ich weiß nicht, ist schon einige Jahre her vielleicht. War das Wort des Jahres? Jetzt muss ich echt mal recherchieren. Ich glaube 2017. Ja, also im Jahr 2017 wurde Dänemark wieder einmal zum glücklichsten Land der Welt gekürt. Und da gibt es ja einige Gründe dafür, die ja auch in den Gesundheits- und Bildungswesen und einigen mehr zu suchen sind, aber eben damals, 2017, ist auch dieses Wort Hücke ganz bekannt geworden. Ein Wort, das ganz schwer zu übersetzen ist, aber das hat so ein bisschen was von, ja, von diesen gemütlichen, einfachen Momenten im Alltag. Gemeinsam beim einfachen Essen miteinander zu sitzen oder auch ganz gemütlich einen Pullover und dicke Wollsocken anhaben und es warm haben. Also wer das Wort Hücke noch nicht kennt, gerne mal recherchieren und sich's hückelig machen. Gut, da überspringen wir jetzt ganz, ganz viel und springen direkt zu Manuela. Die schreibt Gartenarbeit mit Oma und Gelassenheit und Geduld von Oma. Die Manuela ist entweder eine begeisterte Oma oder sie freut sich über die ganz tolle Oma ihrer Kinder. Die Dani, die schreibt ganz nett, das G war der erste Buchstabe, den meine Tochter damals geschrieben hatte. So was sich in Erinnerung zu behalten, finde ich besonders schön. Im Hintergrund hören Sie schräge Geräusche. Das ist mein Hund, der träumt, glaube ich, dass er gerade frisst. Die Tine schreibt, gemeinsam die Welt entdecken. Ja, das Staunen können wir von Kindern wieder neu erlernen, um gemeinsam die Welt zu entdecken. Und zwar auf eine ganz andere, sehr intensive und sinnliche Art und Weise. Also Kinder sind mit allen Sinnen dabei, die Welt zu entdecken. Bei der Elisabeth steht auch noch manchmal auch Geradlinigkeit, finde ich auch ganz schön. Und die Sarah hat Genialität und etwas, was vielleicht auch beim nächsten Buchstaben passen würde, weil es nämlich humorig ist. Sie schreibt Gin für Mama und Papa und daneben einen lachenden Smiley. Dann auf Insta, da ist jetzt auch schon ganz viel genannt geworden. Ach, da habe ich noch auf Facebook die Sabine, die schreibt Gulaschsuppe kochen. Und dann eben auf Insta Lieblingstier. Geduld, Kinder wollen helfen, dann dauert das Ganze oft viel länger. Da bedarf es Geduld. Es gibt dem Kind aber so viel. Ja, genau, mit Geduld sind wir heute schon in diese Folge gestartet. Danke dafür, Lieblingstier. Menschenskind schreibt Gartenarbeit. Ich habe es geliebt, durch den Garten zu strolchen, um frisches Obst, Gemüse oder Kräuter zu naschen. So ein schönes Bild, so eine schöne Erinnerung. Danke dafür, Menschenskind. Und die lieben Kleinen, da lese ich Glucksen. Ja, also das Kichern, Glucksen, Lachen, lustig haben, einen Lachkrampf bekommen. Was ganz Schönes. Und Praxis für Psychomotorik hat hier noch E wie Eigensinn als Ergänzung zum G wie Gemeinschaftssinn. Es braucht beides. Ganz wichtig. Wenn ich gut bei mir bin, kann ich auch gut mit anderen sein, gemeinsam sein. Und das ist die Basis für Kinder, aber eben auch für Eltern. Gut mit sich zu sein auch. Dann haben wir noch die Rebecca, bei der ist noch die Gleichheit da, ganz wichtig und ganzheitlich mit allen Sinnen. Tante Dini hat das ganzheitliche Lernen, ach wie wertvoll, wenn das möglich ist. Und nur so ist nachhaltiges Lernen auch wirklich möglich. Und die Anja hat hier noch gemeinsam etwas tun und erleben, große Gefühle leben. Ich finde, das ist ein schönes Abschlusskommentar. Danke dafür, Anja. Und dann würde ich sagen, schließen wir diese Folge ab. Ich bedanke mich fürs Mitmachen. Ich werde jetzt auch dann den nächsten Buchstaben noch einmal auf Social Media raufstellen. Da kann sich jeder noch, dem was zum Buchstaben H einfällt, beteiligen, der möchte. Und ich hoffe, es dauert dieses Mal nicht mehr so lang. Also die letzten Wochen waren einfach ganz intensiv bei mir und ja, bleiben Sie mir gewogen. Ich freue mich über eine Bewertung, eine Rezension, übers drüber reden, übers dabei sein. Schauen Sie gern bei meinen Veranstaltungen vorbei. Lesen Sie gerne rein auf Social Media oder am Blog. Hören Sie gern in den Podcast und schreiben Sie mir gerne. Ich freue mich über Feedback, ich freue mich über Fragen, ich freue mich über Impulse, was Ihnen wichtig ist, was Ihnen gut tut, was Sie gerne noch hätten. Eine gute Zeit.
Das war Blickpunkt Erziehung. Kindheit liebevoll begleiten. Der Podcast von Iris van den Hoeven. www.blickpunkterziehung.at